Dann nehmen wir sozusagen die Revolutionsereignisse in Berlin in den Blick. Wir reden von einer Situation gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Da ist ja Berlin vielleicht wichtig als Standort der Rüstungsindustrie. Berlin war auch Reichshauptstadt. Außerdem ist auch der preußische Regierungssitz dort. Angesichts dessen, wie hat sich denn die Lebensrealität während des Krieges in Berlin dargestellt?
Vor 100 Jahren, kann man sagen, sind die Leute im Grunde genommen verhungert, weil es gab ja außer der Notzeit, die ein Krieg ohnehin hervorruft, die Hungerblockade der Alliierten, das kam so noch dazu, es gab wenig Medikamente, die Lebensmittelversorgung war schlecht, kaum Heizmaterial und so weiter. In den Fabriken wurden Frauen eingesetzt, um die Männer zu ersetzen. Kinderarbeit würde man heute sagen, also ab 14 Jahren ist man damals ja schon in die Fabrik gekommen. Es gab auch keine freiwillige Möglichkeit mehr, oder es gab durch das Kriegshilfsgesetz, Ludendorff und Hindenburg haben ja ab 1916 das Deutsche Reich schon mit einer quasi Militärdiktatur regiert. Deswegen war die freie Wahl des Arbeitsplatzes aufgehoben. Es gab eine Arbeitspflicht. Man wurde also verdonnert, da und da zu arbeiten. So wurde auch nicht mehr 8 Stunden gearbeitet, sondern 12 bis 16 Stunden teilweise. Bei schlechter Ernährungslage und so weiter. Und viele Leute sind dann auch noch gestorben, weil dann so eine Pandemie dazu kam, also eine Grippewelle. Und man sagt, dass allein durch diese Maßnahmen von der Zivilbevölkerung bis zu 900.000 Menschen verreckt sind. Das sind also, wenn man mal die Bombenopfer des Zweiten Weltkriegs, da werden so wird ungefähr die Hälfte dieser Zahl angenommen. Also doppelt so viele Zivilopfer im Ersten Weltkrieg durch diese Not als im Zweiten. Das zeigt vielleicht, unter welchen Bedingungen die Menschen damals gelebt haben. Also alles war Mangel und Not.
Was für die Situation in Berlin ja auch wichtig gewesen ist, ist, dass es Zentrum einer Gruppierung gewesen ist, die im Zuge des Ersten Weltkrieges revolutionäres Ansinnen entwickelt hat. Eine Gruppierung, die später genannt worden ist, die revolutionären Obleute, also Opposition innerhalb der Gewerkschaft, die eben den Burgfrieden nicht mitmachen wollten. Und das sind ja Leute gewesen, die tatsächlich die Revolution geplant haben, die sich Schritte überlegt haben, wie man das anstellen könnte mit der Revolution. Allerdings haben sie das ja nicht für den 9. November geplant. Wie kam es denn, dass es am 9. November passierte? Was ist da geschehen in Berlin?
Ja, das war mit dem 9. November, das wäre mal mehr oder weniger Zufall. Also die Obleute, das muss man mal relativieren. Die haben natürlich dafür gesorgt und so weiter, dass hier eine revolutionäre Bewegung sich organisieren konnte. Sie haben auch diese Burgfriedenspolitik, also der Kaiser kannte ja nur noch Deutsche und keine Parteien mehr, unterstützt haben, also den Kriegskurs. Aber der harte Kern der Obleute waren 50 Personen. Also um das mal so in die Dimension zu setzen, hier wohnten 4 Millionen Menschen. Aber sie hatten schon natürlich eine nachhaltige Wirkung, weil sie in dieser Arbeiterbewegung sozusagen eingebettet waren. Sie waren quasi die Basis, sie hatten großen Einfluss in den Betrieben und konnten tatsächlich aus dem Stand etliche tausend Leute in den Streik führen. Der Kaiser war ja schon abgetreten, also am 29. September wurde ja eingestanden, der Krieg ist verloren. Die Bedingungen der Alliierten des US-Präsidenten Wilson war, dass der Kaiser abdanken musste. Er hat nicht komplett abgedankt, sondern ist von wesentlichen Machtbefugnissen zurückgetreten. Also war nicht mehr Staatsoberhaupt, hat den Oberbefehl über die Heer und Marine abgegeben. Deswegen gab es ja diesen Max von Baden dann als Reichspräsident. Da wurde die SPD auch schon in die Regierung hineingeholt. Und in diesem Bereich gab es dann noch einige Amnestien, wo unter anderem also auch Karl Liebknecht freigekommen ist und die Pressezensur wurde schon aufgehoben. Dass also die Linken dann auch wieder anders öffentlicher ihre Zeitung herausgeben konnten. Und in diesem Zusammenhang treffen sich also in Berlin dann in Hinterzimmern von einigen Lokalen dann zunächst sowas wie Verschwörer. Das sind vor allen Dingen die Obleute, harte Kern der Obleute. Es sind ein paar USPD-Leute natürlich dabei, also diese Partei, die sich ja aus der SPD abgespalten hat, und auch Karl Liebknecht und ein paar von den Spartakusleuten. Karl Liebknecht selbst hat allerdings kein Stimmrecht, weil er kein Arbeiter ist. Er kann mitreden, aber darf nicht mitentscheiden. Und diese Arbeiter, die sich da, also Arbeiterverschwörer, sich da treffen, legen fest, weil es geht ja schon am 3. bzw. 4. November in Kiel los und überall werden schon Räterepubliken sozusagen, wird die schon ausgerufen, nur in Berlin noch nicht. Berlin, hat es schon gesagt, ist das Zentrum des Deutschen Reiches, nicht nur die größte Rüstungsschmiede, überhaupt der größte Industriestandort, das hier Stadt der Arbeit und der Arbeiter und Arbeiterinnen, vor allen Dingen aber auch Wissenschaftszentrum und die ganzen Garderegimenter liegen hier so. In Berlin ist es schon sehr zentral, dass da die Revolution gewinnt. Wenn sie da nicht gewinnt, dann kann sie auch im Reich nicht gewinnen. Und dieses Gremium legt also fest, wir können die Revolution an jedem Tag machen, nur nicht am 9. November. Denn der 9. November ist ein Samstag, da wird der Lohn ausbezahlt, dann wollen die Leute nach Hause gehen. Da haben sie alles im Kopf, bloß keine Revolution. Und deswegen wird gesagt, wir machen die Revolution am 11. November in Berlin. So wird das also alles organisiert. Und ja, dann gibt es noch ein Treffen. Soll es noch ein Treffen geben, vielmehr. Im Reichstag, in den Fraktionsräumen der USPD. Und auf dem Weg dahin schlägt die Polizei zu, nimmt ein paar Leute fest, unter anderem einen, der eine Aktentasche in der Hand hat, und da sind so Pläne drin, wie man vorgehen will. Das fällt jetzt der Polizei in die Hand und deswegen müssen sie jetzt handeln. Und es bleibt nichts anderes übrig, als die Revolution nach vorne zu verlegen. Und das ist der Grund, warum dann in Berlin am 9. November, also an dem Tag, wo die Obleute einmal gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall, dann auf den 9. November vorverlegt werden muss. Zum Glück ist Sauwetter, muss man noch sagen. Weil die Alliierten hatten sich nämlich überlegt, am 9. November mal den ersten Luftangriff der Geschichte sozusagen auf Berlin zu starten. Das fällt ins Wasser, weil das ein riesiger Tag ist, und so kommen also ein paar Zufälle zusammen, sodass das also am 9. November dann stattfindet und auch erfolgreich wird.
Was für diese Tage ja auch maßgeblich ist, ist, dass ja Truppen von der Front zurückkehren, und in diesen Revolutionsgeschehen stellt sich die Frage, ob diese Truppen sozusagen schießen werden auf Revolutionäre oder ob sie es nicht tun. Sie haben es nicht getan. Trotzdem würde ich gerne einen Blick, wenn wir das vielleicht auch so ein bisschen zusammenraffen, darauf werfen, wie ja innerhalb Berlins dann gegenrevolutionäre Kräfte aufgestellt waren. Denn, soweit ich weiß, haben sich ja recht bald auch trotzdem reaktionäre Kräfte innerhalb des Militärs reorganisiert, was man zum Beispiel sieht an Ereignissen am 6. Dezember, wo es Schießereien gegeben hat. Vielleicht kannst du das ein bisschen rekonstruieren, was da geschehen ist.
Ja, erstmal waren keine Regimenter von der Front da, die waren ja an der Front sozusagen. In Berlin war aber Standort der Garde-Regimenter, sodass man also erst zu diesen Kasernen hingegangen ist, die zum großen Teil sind die Soldaten dann übergelaufen sozusagen zur Revolution. Und zu den ersten Tagen gab es da nicht so viel Gegenwehr. Es gab ein paar Offizierstruppen, die sich dann im Schloss und so verschanzt hatten am 9. und 10. November, aber das spielte im Großen und Ganzen keine Rolle. Die Regimenter von der Front, die kommen erst im Dezember zurück. Man muss ja erst einen Friedensvertrag unterzeichnen oder zumindest erstmal einen Waffenstillstand unterzeichnen. Ein Friedensvertrag ist ja dann der von Versailles, der ist erst später. Und dann werden die von der Front geholt. Das ist im Dezember. Und im Dezember gibt es dann diese Auseinandersetzung mit der Volksmarinedivision um das Schloss. Da spielt eine Rolle, dass die ganzen Regimenter abgerüstet werden. Einige lösen sich auch einfach selber auf, die marschieren noch in die Stadt ein, dann gehen die Soldaten einfach von sich aus nach Hause. Aber in Potsdam werden so ein paar Truppen zurückgehalten als stille Reserve. Die werden dann gegen diese Volksmarinedivision eingesetzt. Danach tritt die USPD aus den ganzen Regierungsämtern auf, und der Sieg im Kampf um das Stadtschloss ist ja auf der Seite der Volksmarinedivision, und zwar nicht, weil sie es so militärisch für sich entscheiden können, sondern weil die Bevölkerung zur Hilfe kommt, diese Soldaten sozusagen umringt und sie ja demoralisiert, die laufen dann auseinander, die werden einfach angesprochen, meist von Frauen und Kindern, auf wen sie denn da schießen und wer überhaupt die Regierung ist, das ist hier in der Zeit dann noch alles noch gar nicht klar. So lösen sich also diese letzten Truppen auf, und dann, da die USPD eben auch aus diesen Regierungsämtern raustritt, dann greift die Regierung auf die Freikorps zurück, die sie schon bereitstehen sozusagen. Und dann ist sozusagen die Hauptstreitmacht der Regierung die Freikorps, die innerhalb von nur 14 Tagen schon über 10.000 funktionsfähige Truppen da Teile aufstellen konnten, und die Freikorps, die werden dann eingesetzt in den Kämpfen, die ab Januar dann gegen Aufstände und Räterepubliken geführt werden.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen ja auf das zu sprechen gekommen, was ja dann vor allen Dingen auch für Berlin bekannt wird und unter dem Namen Spartakusaufstand bekannt geworden ist. Die Januarkämpfe und in deren Folge eben auch die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Wenn man über die Novemberrevolution spricht, dann muss man auch über diese Ereignisse sprechen. Bei den Januarkämpfen war ja Stein des Anstoßes die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn von der USPD. Bernd, wie haben sich aus dieser Entlassung denn die Januarkämpfe dann entwickelt?
Ja, das wurde eben schon erwähnt. Der Freikorpsverbände wurden aufgestellt rings um Berlin. Es war Revolution gewesen, aber für die breite Masse hatte sich nichts geändert. Die Hungerblockade war nicht aufgehoben. Es gab immer noch große Not und Unzufriedenheit. Und die bürgerlichen Parteien vorneweg, also Ebert von der SPD und Philipp Scheidemann, hatten die Wahl zur Nationalversammlung im Januar, also 19. Januar 1919, durchgesetzt. Also es schien so, dass zwar eine Revolution war, aber dass sich nicht viel geändert hatte, dass sogar die Räder wieder rückwärts laufen. Und die linksradikale Bewegung, die in Berlin und Bremen ihre Hochburgen zu dieser Zeit hatte, waren also mit der Entwicklung unzufrieden und meinten, man bräuchte jetzt eine zweite Revolution. Das war so ein Begriff, die zweite Revolution. Also nochmal sozusagen in Aktion treten und dann eine revolutionäre Welle veranstalten. Man muss das klar sehen, das waren ja Bewegungsleute damals, ja keine Parteiorganisation dahinter, sondern das war im 9. November als spontane Bewegung entstanden und so dachte man das eben auch nochmal anzutreten. Und da brauchte es eigentlich nur eines Ereignisses und die Absetzung vom Polizeipräsidenten war halt diese Sache, dieser Funk am Pulverfass. Da gab es eine große Demonstration am 5. Januar. 150.000 Leute sollen es gewesen sein. Einen Tag später waren es sogar nochmal 200.000, die also zum Polizeipräsidium marschiert sind, wo sich Emil Eichhorn mit einigen Getreuen da verschanzt hatte. Und dann wurden eben spontan Zeitungsviertel und ein paar strategische Punkte in Berlin besetzt. Und dann entwickelte sich daraus der Januaraufstand, der dann von den Rechten als Spartakusaufstand bezeichnet worden ist. Und später wurde der Begriff gern auch von der KPD benutzt, weil das dann sozusagen sie diesen ganzen Aufstand für sich kassieren konnte. Tatsächlich gab es die KPD ja da erst 5 Tage, also ist ja gegründet worden zur Jahreswende 1918, 19 und die waren da mit dabei, aber das war auf alle Fälle eine winzig kleine Splittergruppe zu der Zeit. Das ist ausgegangen vor allen Dingen von Organisationen wie eben den Obleuten, den Deserteuren, die sich in relativ großer Zahl organisiert hatten, im Roten Soldatenbund und ähnliche Organisationen. Man muss es auch nochmal in Relation sehen. 200.000 Leute sind zwar eine Menge, aber in Berlin wohnten damals ein bisschen mehr als 4 Millionen Menschen. Also in der Relation ist das schon mal nicht mehr so gigantisch und an den Kämpfen direkt teilgenommen. Mit der Waffe in der Hand sind das dann einige hundert Leute. Also das muss man sozusagen so sehen. Aber in diesen Januarkämpfen dann kommen ungefähr 120 Menschen um und nachdem die beendet sind, marschieren dann die Freikorps ein. Also die Freikorps sind nicht die, die kämpfen in den Januarkämpfen, die kommen danach und die haben dann Listen von Leuten, die sie ja so gefangen nehmen wollten, unter anderem im Bau Rosa Luxemburg und Karl Liebknechten, die werden dann also von Freikorpsleuten ermordet.
Ja, und man kann da sehen, ja, das Ausmaß der gegenrevolutionären Gewalt, wo es Erschießungen gegeben hat, wenn man Anhänger bürgerlicher Maßstäbe ist, sozusagen jegliches Maß verloren haben. Es gab Massaker und Erschießungen ausgeübt von diesen Freikorpssoldaten unter anderem, aber auch von anderen Truppen. Und das ist was, was sich ja dann wiederholt im Zuge des Märzstreiks, der auch in Berlin eine Rolle spielt und wo es ja auch um diese Frage so ein bisschen geht, der zweiten Revolution, wo man sieht, man hat eine SPD, die sozusagen, sich staatsmännisch gebietet und die sozusagen Macht der Räte und Sozialisierungsbestrebungen niederhalten will. Auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die sich auf die Rätebewegung beziehen, die eben Sozialisierung zumindest von Schlüsselindustrie haben wollen und auch möglichst bald haben wollen. Und das spielt im Märzstreik eine Rolle und das ist ein Ereignis, das in Berlin stattfindet, aber es ist ein Ereignis, das auch in Mitteldeutschland stattfindet. Für uns eher vielleicht auch Anlass, dann nochmal einen Blick auf Halle zu werfen und die Ereignisse dort.
Ja, also erstmal mit den Massakern im Januar, das sind zwar Morde, die passieren, aber die eigentlichen Massaker, deswegen nenne ich sie auch das Märzmassaker, das ist erst im März. Also das im Januar ist im Grunde genommen, die Januarkämpfe in Berlin sind nur ein lauer Auftakt für das, was dann im März in Berlin stattfindet. Da werden ja dann 2000 Leute umgebracht und auch das Standrecht vom 10. bis 16. März über Berlin verhängt. Das heißt, man kann dann ohne Gerichtsverhandlung einfach, wenn ein Soldat kommt und sagt, der und der hat geschossen oder du bist den verdächtig, an die Wand gestellt werden. Das ist also, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ja, Halle könnte man als Beispiel nehmen, so wie es in vielen Städten passiert. Genau vor 100 Jahren, am 8. November, also noch vor Berlin, übernimmt in Halle ein Arbeiter- und Soldatenrat das Geschehen. In Halle geht das wie vielerorts von den Soldaten aus, dieser Umschwung. Und eben, ich hatte ja gesagt, es geht los in Kiel am 3. November und in Halle gibt es da einen Obermatrosen, Karl Meseberg, der auch schon 1917, als es diesen Matrosenrevolte da gab, wo Reisbitsch und Köbis, zwei Matrosen aus Berlin, am Ende erschossen werden, mit beteiligt war und der auch aktiv am Umsturz in Kiel beteiligt ist. Der kommt also sofort nach Halle zurück. In der Zeit ist aber schon, sind schon Soldaten und Arbeiterräte wohl tätig geworden. Also wie genau, dass, wann der genau zurückkommt oder am 7. schon zurückkommt, das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls am 8. November hat der Arbeiter- und Soldatenrat in Halle das Heft in der Hand. Aber es gibt ja auch ein großes Bürgertum da. Magistraten und Stadtverwaltung bleiben im Amt. Also die Verwaltung sozusagen läuft weiter, obwohl es einen Arbeiter- und Soldatenrat gibt. Diese Doppelung in der Regierung sozusagen bleibt erhalten und ähnlich kann man das ja fast überall oder muss man es überall so sehen. Dann will man eben auch revolutionäre Truppen aufbauen. Also Halle ist damals, wie hat es schon erwähnt, mitteldeutsche Industriegebiet. Gibt viele Malocher da, also von dieser, so eine arbeitergeprägte Stadt, ähnlich wie Berlin damals. Es gibt auch viel Militär. Natürlich durch den Ersten Weltkrieg ist das nochmal weiter aufgebaut worden. Trotzdem will die Revolutionsregierung dann ein Sicherheitsregiment aufstellen. Die Linken wollen auch eine Rote Garde aufstellen gleich, aber der Soldatenrat ist gegen eine Rote Garde. Er sieht da Linksextremisten mehr. Der will also lieber bei der Sicherheitswehr bleiben, die eher SPD-orientiert ist. Aber Karl Meseberg will trotzdem irgendeine rote Truppe aufbauen. Und so kommt es also dann zur Matrosenkompanie in Halle. Da gibt es dann schon so das erste Mal im Januar so ein bisschen Stress. Das will ich jetzt aber nicht weiter ausweiten. Im Januar gründet sich auch eine KPD dann im Orte, was eine sehr, wie soll ich sagen, merkwürdige Entwicklung. Das kann man auch übersehen. Die KPD hat 60 Mitglieder, spielt erstmal gar keine große Rolle, aber sie ist natürlich links außerhalb der USPD. Die USPD ist in Halle besonders stark, also viel stärker als in vielen anderen Bereichen des Reiches bei der Wahl zur Nationalversammlung. Über 40%. KPD nimmt ja gar nicht teil, ist wie gesagt eine kleine Splittergruppe, ist aber links von der USPD und kann also durch ihre Agitationen mehr und mehr ja auf sich polarisieren. Das wird im Laufe der nächsten Monate eine große Problematik aufwerfen in Halle wie in anderen Gegenden auch. Wenn ich jetzt aber sage, dass die USPD über 40% hat, dann gibt es ja noch auch andere Parteien, die teilgenommen haben, also SPD, DDP und so weiter. Und wenn man das dann sieht man, dass es immer halbe halbe ist. Also wenn man es jetzt günstig sehen will, es gibt zwar eine starke Linke, es gibt aber auch ein starkes bürgerliches Lager. Und diese Spaltung sozusagen der Gesellschaft, die wird dann sozusagen fortgeschrieben durch die Nationalversammlung. Da soll ja die Verfassung diskutiert werden in Weimar. Da wird das Freiwillige Landesjägerkorps unter General Merker hingeschickt. Das ist ein Freikorps, das also erstmal Weimar den Arbeiter- und Soldatenrat absitzt und Sicherheit sozusagen garantiert für diese Tagung. Und auf dieser Tagung ist die USPD eben vertreten, SPD vertreten, und die USPD drängt darauf, dass die Sozialisierung der Schlüsselindustrie jetzt vorangeht, weil da ist irgendwie nicht mehr viel von zu hören. Und SPD sagt dann, ja, die Sozialisierung marschiert, wir machen das jetzt alles, aber es erfolgt nichts. Und im mitteldeutschen Industriegebiet entwickelt sich in dieser Zeit ein Streik. Da geht es also um soziale Forderungen, aber eben auch die Sozialisierung der Industrie spielt eine Rolle. Und da steigen dann die Linken mehr und mehr ein. Und es entwickelt sich quasi so im Februar so eine richtige Bewegungswelle, die dann auch schließlich bis nach Berlin reicht. Aber in Halle nimmt das also dann ziemliche Form an. Ende Februar rebelliert praktisch das Bürgertum gegen die Linken und initiiert einen Gegenstreik. Also dann werden alle Läden bleiben geschlossen, die Lehrer gehen nicht zur Arbeit, die Ärzte machen nur Notdienst und so weiter. Und Streik und Gegenstreik legen Halle praktisch komplett platt, flach, und dann sagt die Reichsregierung, die ja in Weimar dann tagt, jetzt schicken wir den General Merker nach Halle, der soll die Sache da klären. Und Merker, das ist jetzt nicht so ein blinder Schlechter, so muss man sich auch die Freikorps im Grunde nicht vorstellen, sondern ein relativ moderner Mann in seiner Zeit. Also bevor der irgendwo einmarschiert, abgesehen von den militärischen Vorbereitungen, hat er auch immer so einen Aufklärungsdienst, meistens Polizei und solche Leute, und guckt sich genau an, wo und wie er da günstig dann strategisch einmarschiert und auch welche Leute da was zu sagen haben, die er dann natürlich gleich hops nehmen will. Das funktioniert allerdings in Halle deswegen nicht, weil also am 1. März soll dieser Einmarsch erfolgen. Der fährt immer mit dem Panzerzug in die Städte rein, um da gleich sozusagen zu zeigen, dass es keinen Sinn hat, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. Aber da entgleist so ein Zug, jedenfalls ist das alles, funktioniert nicht so, wie er sich das vorstellt. Es wird vorher bekannt, aber trotzdem ist der Einmarsch erstmal der Truppen da in Halle relativ, dabei passiert also nicht viel. Aber dann entwickelt sich, also am 1. März, aber im Laufe des 2. März entwickelt sich dann unter der Linken eine breite proletarische Linke immer mehr Unmut, und da kommt es dann in der Nacht zum 3. März, das ist ein Sonntag, da wird es dann also sehr übel. Schon am Tag gibt es da so einen Oberleutnant Klüver, der gehört zu dieser Truppe von Merker. Er ist eigentlich von der Regierung da als Beobachter eingesetzt. Der will sich Halle mal ein bisschen angucken sozusagen. War aber am Tag vorher mit Merker in Uniform da tätig, und dann erkennt ihn irgendeiner, und dann wird er also von ein paar aufgebrachten Leuten verprügelt, wird dann in den Roten Turm geschleppt. Da ist so der Sitz des Soldatenrates, und dann wird er weiter durch die Stadt geprügelt von diesen aufgebrachten Leuten. Schließlich in die Saale geworfen, dann kämpft er ums Überleben sozusagen. Als er am Ufer der Saale ankommt, wird er von einem Soldaten einfach erschossen. Also er jagt eine Kugel durch den Hals. Das ist also ein Mord, der schon mal die Stimmung ziemlich belastet und Merker dann also Vorsichtsmaßnahmen einleiten lässt. Aber am Abend geht es also los. Da bricht also, werden Waffen verteilt, Matrosenkompanie, Sicherheitswehr fangen an, sich zu organisieren. In der Nacht gibt es massive Plünderungen. Also viele Läden werden, Warenhäuser werden ausgeraubt, niedergebrannt. Es kommt dann zu richtigen Bürgerkriegskämpfen, und in der Post geht es ziemlich ab, und im am Theater, da wird auch mit Minen werden da geschossen und so weiter. Also da ist richtig, in der Nacht ist richtig Bürgerkrieg in Halle. Diese Nacht kostet 29 Tote auf Seiten der Bevölkerung, und von den Landesjägern werden, und über 60 werden da verwundet, und die Landesjäger haben 7 Tote und 20 Verwundete, und man sagt so 290 Geschäfte geplündert, 200 Leute also verhaftet. Das geht also ziemlich ab. Und danach wird also vom Merker alles abgesetzt, der Arbeiter-Soldatenrat aufgelöst, und dann wird auch ein Wachregiment Halle ins Leben gerufen, eine Freikorpshalle. Dieses Freikorps, das sind meistens Studenten, das sind 400 Mann stark, und die revanchieren sich dann etwas später, wenn man mal diesen Begriff nehmen will, an Karl Meseberg. Der wird am 13. März in diesem Freikorpshalle verschleppt, und dann begeht er angeblich einen Fluchtversuch, dieses übliche, auf der Flucht erschossen, und wird dann in die Saale geschmissen. Er wird also erst am 19. März gefunden, die Leiche. Dann ist er also da von denen im Grunde genommen umgebracht worden. Und das ist auch wiederum nur ein Vorspiel. Das spielt dann ein Jahr später, geht's ja dann in Halle nochmal richtig ab, also während des Kapputsches, da wird ja in der Stadt nochmal in ganz anderem Ausmaße gekämpft, und da gewinnen ja sogar die Linken, also das ist nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in Halle, und können sich dann zurückziehen, aber das ist dann eine andere Geschichte, die 1920 spielt, soweit wollten wir jetzt ja nicht vorgreifen.